Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie immer 19 Uhr jeden Samstag. Auch heute freue ich mich, mit unserem Berlin-Korrespondenten zusammenzusitzen. Er ist also auch diese Woche wieder zu Gast. Hallo.
Hallo.
So, und es ist ja viel passiert letzte Woche, deswegen starten wir gleich los. Wir haben ja diesmal die halbe Stunden-Sendung. So, wir haben ja letzte Woche angefangen mit so einem News-Ticker rund um die Pogromstimmung in Deutschland. Da ist ja auch letzte Woche viel passiert. Das werden wir gleich als erstes machen. Und danach werden wir natürlich darauf eingehen, dass am Donnerstag der Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses in Berlin vorgestellt und dem Bundestagspräsidenten übergeben wurde. Da können wir sowohl von der Pressekonferenz der Nebenklage in München was erzählen, als auch eben von der offiziellen Pressekonferenz von dem Bundestagsuntersuchungsausschuss. So, aber wir fangen an mit dem News-Ticker.
Ja, das mache ich jetzt mal. Ganz groß im Mittelpunkt der Zeitung stand in den letzten Wochen die deutsche Mobbildung vor zwei Häusern. Wir fangen in Duisburg-Rheinhausen an. Dort gibt es ein Problemhaus, so wird es genannt. Das Haus in den Peschen 2 bis 4, glaube ich, ist das. Bekannt durch den interessierten Beobachterinnen bereits durch furchtbare Spiegel-TV-Dokus, Flyer wie Raus mit den Zigeunern, Unterschriftenlisten, die eingereicht wurden, um die Menschen, die dort wohnen, rauszuschmeißen. Und im Moment wohl offensichtlich kurz vor antiziganistischem Pogrom. Dort ist jetzt diese Woche es gibt Leute, die da nachts mittlerweile Nachtwache organisiert haben. Das ist auch richtig und wichtig so. Jeden Tag twittern die von Besuchern mit Baseballkeulen, Messern oder die im Auto vorbeifahren. Passiert ist zum Glück noch nichts, bedroht wird aber viel. Und wie gesagt, diese Woche ist dann ein Treffen mit den NachbarInnen geplatzt. Die sind nämlich wütend und erzürnt aus dieser Veranstaltung gegangen. Genaueres wissen wir so nicht.
Die haben dann nur noch sowas gesagt auf die Frage, ja, wir wollen ja verhindern, dass hier was abbrennt oder was Schlimmes passiert. Die Anwohnerinnen haben dann wohl sowas gesagt wie, ja, das hätten sie aber auch verdient. Dort ist die Lage also äußerst eskalativ. Wenn man sich die Fernsehberichte darüber ansieht, wird immerhin über die Nachtwachen auch durchaus positiv berichtet, aber gleichzeitig wird stark suggeriert, dass die anderen AnwohnerInnen schon recht hätten mit ihren Ängsten und dass dort auch wirklich es zu Kriminalität käme. Also sich diese Sachen anzugucken, gern beim WDR, ist schon relativ unerträglich und die Lage dort bedrohlich. Was ja diese Woche auch noch sehr groß in den Medien war, ist Marzahn-Hellersdorf. Wir haben ja neulich schon über diese Bürgerinnen-Veranstaltung mit den 800 aufgebrachten Menschen gesprochen. Dort sind jetzt letzten Montag die ersten Flüchtlinge eingezogen und entsprechend hat eben dort auch das Umfeld reagiert. Die Berichterstattung ist hier allerdings etwas kritischer den Anwohnerinnen gegenüber, weil die haben auch gleich zum Teil den Hitlergruß gezeigt und das kommt bei der örtlichen Presse dann doch nicht ganz so gut an. Und auch dort gibt es jetzt sozusagen 24 Stunden am Tag eine Mahnwache, die das Ganze beschützen soll. Aber das ist diese Woche sozusagen sehr hochgekocht und war vor allem in der ersten Nacht sehr bedrohlich und auch weiterhin ist die Lage dort eigentlich nicht ganz klar und durchaus bedrohlich.
Genau, genaueres war ja hier schon im Sender und bestimmt auch in dieser Sendung wieder, wenn wir mal mehr Zeit haben. Stimmungen macht es sehr viel Sinn, die sozialen Medien zu konsultieren. Auf Twitter unter den Hashtags in den Peschen zusammengeschrieben oder Mahe für Marzahn-Hellersdorf findet ihr eigentlich durchgängig aktuelle Presseberichte und Erfahrungsberichte von Menschen vor Ort.
Und da ist auch sehr wichtig, sozusagen immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, um entsprechende Entwicklungen, die eben nicht aus dem Blick zu verlieren, um sich dann eben entsprechend engagieren zu können, falls es nötig ist.
Genau. Bisschen näher dran sind wir mit dem nächsten Kurzbericht, nämlich der Schändung des Zwangsarbeiterinnenmahnmals in Bergedorf. Da waren letzte Woche noch Überlebende da, weil das den Jahrestag des Aufstellens gab. Jetzt hat ein Mitglied der Trinkerszene, so zumindest hat die Polizei behauptet, dieses Ding geschändet, ein Hakenkreuz reingeritzt, auf die Stele uriniert und die Blumen auf den Boden geschmissen. Der Mann ist verhaftet worden. In Bramsche Hespe in der Nähe von Osnabrück öffnen verschiedene Geschäfte, und zwar gar nicht so wenige, nur noch für EU-Bürger. Das liegt mit der dortigen Geflüchtetenunterkunft zusammen, die soll draußen gehalten werden. Schmiedeberg im Erzgebirge ist gerade am Freitag ein Geflüchteter auf dem Rückweg in seine Unterkunft vom Einkaufen zusammengeschlagen worden. Ein Auto fuhr neben ihm ran, die Leute sind raus, haben ihn erst niedergeschlagen und dann ihn zusammengetreten. Die Polizei schließt nicht aus, dass das ganz eventuell Nazis waren. Und zwecks Unterkünfte in Frintrop-Essen, ebenfalls freitags, ist ein Anwohnerinnengespräch geplatzt, in dem darüber geredet werden sollte, dass demnächst auch dort eine Unterkunft eröffnet wird. Den Namen kann man sich also schon mal merken, befürchte ich.
Ja, das also der wöchentliche Newsticker, den wir eingerichtet haben, weil uns die Stimmung gegenüber den Geflüchteten, Unterkünften und auch sonst allgemein Übergriffe von Nazis und anderen Deutschen eben große Sorgen bereiten. Das muss einfach immer im Blick behalten werden, um eben auch aus NSU durchaus zu lernen und da zu sein, wenn es sozusagen nötig ist. So, jetzt aber zu unserem Kernthema sozusagen zurück. Auch Anfang der Woche macht es in der Presse die Runde, dass das Bundesinnenministerium doch nochmal kleinere Veränderungen an diesem Abschlussbericht vom Bundestagsuntersuchungsausschuss vornehmen möchte. Der sollte dann ja Donnerstag vorgestellt werden, aber das Bundesinnenministerium wollte da noch ein paar Stellen streichen aus solchen Gründen wie, ja, da wird der Ruf des Verfassungsschutzes ruiniert. Als ob der nicht schon ruiniert genug wäre, aber gut. Und dann ging es um sowas wie Quellenschutz und das Ansehen Deutschlands und überhaupt. Das wurde dann zurückgewiesen.
Aber abwegig genug wieder alles, denn so ein Untersuchungsausschuss hat ja den Auftrag, aufzuklären über Verhältnisse. Das Ansehen Deutschlands und vor allem das Ansehen des Verfassungsschutzes sind natürlich keinerlei Interessen, die dem zugrunde liegen, zumindest nicht öffentlich. Und es ist natürlich auch eine Frechheit, dass also bei einer Mordserie, die offensichtlich auch unterstützt wurde durch den VS, das steht nun in diesem Bericht nicht drin, aber dann kann man nicht fordern, dass der Ruf nicht ruiniert werden darf. Mit dem Quellenschutz ist es noch lächerlicher, denn das geht da um Stellen und um V-Personen, die längst durch Presseberichterstattung geoutet sind, von denen eh jeder weiß, dass die das waren. Eine Quelle ist da gar nicht mehr zu schützen.
In der Tat, aber das ist auch nicht das erste Mal, dass uns das Bundesinnenministerium in dem Zusammenhang auffällt. Die tun schon eine Weile viel dafür, sozusagen bestimmte Dinge da den Deckel drauf zu setzen. Das war im Bundestagsuntersuchungsausschuss ja auch manchmal auffällig, oder?
Ich glaube auch, wir haben das in dieser Sendung, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Es gibt in diesem Untersuchungsausschuss immer den Tisch des Bundesinnenministeriums, der meist unter der BesucherInnen-Tribüne ist, deswegen man da nicht so richtig hingucken kann. Die VertreterInnen auch nicht immer mit Klarnamen dort sitzen und deren Aufgabe es immer wieder ist, die Interessen eben des Innenministeriums zu vertreten im Untersuchungsausschuss. Eigentlich, glaube ich, als Ansprechperson des Untersuchungsausschusses sehr offensichtlich, aber eben auch als Bremse des Ganzen, weswegen sich der Frust der Abgeordneten auch öfter in die Richtung dieses Tisches entlud. Wollen wir es so schnell zusammenfassen, oder?
In der Tat, die machen das dann also so, dass sie sozusagen von hinten sich räuspern und sagen, ja, dafür hat die Person jetzt gar kein Aussagerecht, so können dann einfach bestimmte Fragen nicht beantwortet werden. Also Bundesinnenministerium jetzt nicht gerade an der Spitze der Aufklärung des ganzen NSU-Komplex. So, dadurch hat sich aber der Bundestagsuntersuchungsausschuss jetzt nicht abschrecken lassen. Die 1357 Seiten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann gestern vorzulegen. Wir fangen vielleicht an mit dieser Pressekonferenz der Nebenklage. Die haben nämlich explizite Kritik an diesem Abschlussbericht. In diesem Abschlussbericht wird das Wort Rassismus nicht niedergeschrieben oder in den Mund genommen, zumindest wenn es darum geht, das Vorgehen der Behörden zu beschreiben. Also die Nebenklage kritisiert, dass von institutionellem Rassismus keine Rede ist und das eben auch nicht als Erklärungsansatz des Ganzen irgendwie bemüht wird, sondern das wird so ein bisschen rausgelassen und wird dann im Bericht selber mit so Verklausulierungen wie strukturelles Fehlverhalten und so umschrieben, wenn das gemeint ist. Man kann den Bericht sich im Internet angucken. Das ist bestimmt ein größerer Lesespaß, wenn es darum geht, genau diese Dinge zu umschiffen und nicht deutlich zu benennen. Aber die Nebenklage hat das eben deutlich benannt.
Besonders interessant und deswegen hat sich das auch gelohnt, dass wir da waren. Ihr habt den Mitschnitt auch vielleicht gehört, der lief hier schon im Sender und ich könnte mir vorstellen, wie ich unsere Programmdirektion kenne, dass der auch nochmal läuft. Gegen Ende des Ganzen in der Diskussion stellte sich raus, dass es denen eigentlich gar nicht nur um institutionellen Rassismus geht, denn Dr. Daimar-Güle, einer der Vertreter der Nebenklage, machte dann nochmal deutlich, ihm geht es um die Frage, und das Bild hat später Edati im anderen Ausschuss auch direkt aufgenommen, kluges Köpfchen, dass er ist, ihm geht es um die Frage, warum werden Kinder denn zu Nazis, was ist der gesellschaftliche Anteil, was passiert mit Kontinuitäten, sowas. Und das ist natürlich ja auch die ganz entscheidende Frage, die auch im Untersuchungsausschuss ausgelassen wird.
In der Tat, also er hat dann eben noch einmal Rostock-Lichtenhagen benannt, der Dr. Daimar-Güle, indem er eben sagt, ja, damals wurden die sozialisiert und auch gesamtgesellschaftliche Sprache und wie bestimmte Themen behandelt werden, wie die sogenannte Beschneidungsdebatte geführt wurde. Das waren so die Beispiele, die er auch sehr aktuell aufgegriffen hat. Also er hat gar nicht nur über die 90er gesprochen, sondern auch jetzt, dass die Nazis aus der Mitte der Gesellschaft heraus sozialisiert werden und dass da einfach sozusagen umgedacht werden muss und eben auch diskutiert werden muss, was die Gesellschaft und die Mitte der Gesellschaft damit zu tun hat. Also da war einfach dieses, was man sonst beobachten kann, einfach dieses Abspalten von dem absolut bösen NSU nicht zu sehen, sonst wurde klar benannt, das hat was mit der Gesellschaft zu tun, das muss hier geändert werden und das muss diskutiert werden. Also das war schon ganz angenehm auf jeden Fall. Und dann haben die auch wirklich einfach so Sätze gesagt, ja, man scheint sich hier mehr Sorgen um das Ansehen Deutschlands zu machen, als um die Zustände, die in diesem Land herrschen. Also das war wirklich zum Teil schon sehr deutlich, weil ja auch der Innenminister Friedrich gestern noch gesagt hat, sowas in die Richtung wie, ja, Neonazis schaden dem Ansehen unseres Landes. Und da muss man ja schon sagen, also ja, naja.
Ihr merkt schon, wir sporten ganz schön durch diesmal. Wir haben halt nur eine halbe Stunde Zeit und extrem viel zu sagen. Gerade weil die Berichterstattung zum Untersuchungsausschuss uns bisher, jetzt ist Freitagnachmittag, noch nicht so gut gefällt. Da kommen wir, wenn wir die Zeit haben, auch nochmal drauf zurück. Wir waren auch noch auf einer zweiten Pressekonferenz. Und zwar war das die öffentliche Präsentation des Untersuchungsausschusses, des Abschlusspapiers. Und da saßen also Vertreter jeglicher Fraktionen und haben nochmal gesagt, warum sie ihr Abschlusspapier so gut finden und betonten vor allem die immer wieder üblichen Signen, nämlich wie einig und gemeinschaftlich man gewesen wäre, dass das doch der erste Untersuchungsausschuss, der nicht aus der Opposition, sondern einstimmig bestimmt worden wäre, dass man also gemeinsam alle Entschlüsse gefasst hätte und habe ich eigentlich schon erwähnt, wie gemeinsam man das alles gemacht hat und im Interesse für die Opfer und so weiter. Diese Einigkeit sollte ja auch so ein bisschen das sein, was nach außen, und es ist ja auch tatsächlich etwas Ungewöhnliches, das möchte man ja auch alles so stehen lassen. Trotzdem war dann sehr bezeichnend, was passiert, als diese Einigkeit ein bisschen gebrochen wurde. Denn nachdem SPD, CSU und CDU mal ihre Worte zum Papier gelassen hatten, kam Herr Wolf von der FDP dran und der nannte tatsächlich noch sehr entscheidende offene Fragen und erklärte, warum seine Partei denn eine Neueinsetzung des Untersuchungsausschusses fordert. Das sah man sofort in den Gesichtern der anderen, war nicht so abgesprochen und das hat denen auch gar nicht gefallen. Und das mag auch sehr gerne Wahlkampf sein, sind aber trotzdem entscheidende Punkte. Du hast die, glaube ich.
Ja, in der Tat. Die haben auf 252 Seiten sozusagen ihr Sondervotum dort ausgeteilt. Der Herr Wolf hat das dann aber freundlicherweise logischerweise nochmal auf dem Podium zusammengefasst. Also entscheidend ist, dass sie den Bundestagsuntersuchungsausschuss neu einsetzen wollen nach der Wahlperiode oder nach der Wahl und haben eben benannt, welche Themenkomplexe noch völlig unterbelichtet sind. Als erstes wurde der Themenkomplex Berlin genannt, das eben sehr mit Informationen gegeizt wurde von der Innenbehörde. Und dass da noch viel mehr kommen müsse. Dann wurde nicht beleuchtet die internationalen Verflechtungen von NSU, vor allen Dingen in die Schweiz, wo sie nachweislich waren. Da wurde wohl gar nicht groß nachgeforscht. Da kommen ja auch die beiden, zwei der Waffen her, nämlich die Cesca und die Pumpgun. Da war der Ausschuss nicht so hinterher. Also jetzt vielleicht gar nicht absichtsvoll, sondern das wurde einfach noch nicht geschafft. Er wurde ja erst im letzten Januar eingesetzt und hatte durch die Wahl eben nur bis jetzt Zeit, das Ganze zu machen. Deswegen ist es ja auch nötig, einen neuen einzusetzen. Weitere Fragen sind von der FDP die enge Einbindung von NSU in Platt und Onna in Sachsen. Und die Kontakte zur HNG, der ehemaligen Gefangenenhilfe von Neonazis. Dann soll es um die Banküberfälle gehen. Da geht es darum, das haben wir auch schon mal besprochen oder wurde schon immer mal gesagt, wenn man zusammenrechnet, was sozusagen an die Banküberfälle an Geld gebracht haben, dann reicht das nicht für drei Menschen, die im Untergrund leben, sondern da muss es noch weitere Spenden gegeben haben. Da müsste man gucken, wer das Geld kommt. So, und dann natürlich die entscheidende Frage, ist das überhaupt Untergrund? Weil die waren ja schon einfach, die haben ja ein sehr öffentliches Leben auch durchaus geführt mit Urlaub und NachbarInnenkontakten. Und da soll es eben auch darum gehen, in der Zeit, wo NSU sozusagen untergetaucht war, gab es schon starke Repressionen gegen die Nazi-Szene und da hat die Nazi-Szene dicht gehalten oder wurden die Informationen um NSU eben nicht weitergegeben. So, und das sind sozusagen die Punkte, die die FDP noch sozusagen besprechen möchte beim nächsten Untersuchungsausschuss, der hoffentlich eingesetzt wird. Zumindest setzt sich dafür ein und das ist sind auf jeden Fall offene Fragen, die noch sehr beleuchtet werden müssen. Und solange es eben keine Untersuchungsausschüsse in jedem einzelnen Bundesland gibt, ist eben dieser Bundestagsuntersuchungsausschuss nötig. So.
Von den Fraktionen bleibt mir noch die PAU von der Linkspartei im Kopf. Die machte nämlich auch endlich mal wieder den Zug zu Gesellschaft und verwies dabei auf die Heidmeier-Studie Deutsche Zustände. Das ist so eine jährlich rausgegebene, wie heißt das dann?
Befragung?
Es gibt, glaube ich, so einen Spezialbegriff Gruppen. Das sind die immer mit dem Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit agieren. Das ging ja auch alles noch viel kritischer jetzt aus theoretische Sichtweise, ist aber immer ein sehr gutes Anzeichen dafür, wie furchtbar die Verhältnisse in Deutschland sind. Dass das überhaupt genannt wird, erfreut uns schon sehr und das erfreut uns insbesondere, weil danach die Fragerunden begannen. Und die waren aus zweierlei Gründen sehr bemerkenswert. Der erste lässt sich sehr schnell abhandeln. Eigentlich waren es nur die nicht-deutschen Medien, die die entscheidenden Fragen gestellt haben. Die entscheidenden, die unangenehmen Fragen. Die Fragen nach, was ist denn jetzt? Ihr sagt, da ist gar keine Unterstützung des VS für die Szene gewesen. Oder was ist eigentlich mit diesem VS-Mitarbeiter Temme, der in dem Internetcafé war, als der Mord stattfand? Oder was gab es noch? Es gab bestimmt vier solche Fragen. Die kamen alle von Medien aus der Türkei, aus Griechenland, aus den Niederlanden. Auf die wurde dann auch nicht so begeistert, aber immerhin geantwortet. Schlussfolgerung des NSU-Untersuchungsausschusses ist ja auch, es gab keine direkte Unterstützung, es gab keine Vertuschung von Maßnahmen, also auch diese Aktenvernichtung war keine Vertuschung. Das ist alles immer Blödheit. Ich habe den Bericht jetzt noch nicht gelesen, ich kenne jetzt nur das, was die Vorsitzenden besprochen und weitergegeben haben. Aber die werden ja das nicht anders gemacht haben. Das war der eine Teil, die deutschen Medien also extrem zuvorkommend und das zeichnet sich jetzt heute, wie gesagt, Freitagnachmittag bisher auch in der Presselandschaft ab. Da wird das alles, wird der NSU-Untersuchungsausschuss sehr abgefeiert. Das ist der Ort, an dem Aufklärung stattfand. Man freut sich extrem, dass das da passiert ist. Und in das Horn blies auch Eva Högel von der SPD recht deutlich. Denn auf die Frage, und die richtete sich dann eben an alle Vorsitzenden außerhalb der FDP, was denn dagegen spreche, diesen Ausschuss weiterzumachen, antwortete sie.
Herr Lange, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich ganz kurz dazu Stellung nehmen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in dieser Legislaturperiode einen Untersuchungsauftrag haben. Das war der Auftrag des Deutschen Bundestages einstimmig beschlossen. Der hatte zwei Gesichtspunkte, aufklären und Vorschläge machen. Diese beiden Dinge sind abgearbeitet, meine Damen und Herren. Wir haben wirklich intensiv gearbeitet. Wir haben viele Zeugen vernommen. Wir haben Tausende von Akten gelesen. Und ich sage ganz deutlich, das ist jetzt unser Ergebnis, was wir Ihnen heute präsentieren. Das heißt nicht, dass nicht noch viele Fragen offen bleiben, dass wir alle weiterhin mit diesem Thema beschäftigt sein werden. Aber das war nicht unser Auftrag. Und es gibt auch noch einen zweiten Grund. Das will ich Ihnen ganz persönlich sagen. Ich finde es wichtig, dass so ein Untersuchungsausschuss auch zu einem Ende kommt. Das ist vor allen Dingen für die Opfer und die Angehörigen auch wichtig. Man kann aus dieser Sache keine Never-Ending-Story machen, sondern man muss irgendwann sagen, das sind die gefundenen Ergebnisse, damit wird jetzt weitergearbeitet, das hat ein Ende. Ich finde das als Botschaft für die Opfer und die Angehörigen ganz wichtig, dass wir das heute sagen, und das ist die Botschaft heute auch von dieser Präsentation unseres Berichts.
Und das ist natürlich infam. Also gerade wenn man sich anschaut, die Nebenklagevertreter, also es sind ja nicht die Rechtsanwälte, sondern natürlich in Absprache mit den eben von ihnen vertretenen NebenklägerInnen, also Betroffenen, Angehörigen, die fordern eine Wiedereinsetzung oder des Untersuchungsausschusses, die fordern weitergehende Aufklärung. Immer wenn wir uns in den letzten Wochen diese zum Teil ja furchtbaren, zum Teil ganz guten Dokumentationen und Berichterstattungen angucken, finden sich immer wieder Menschen, die sagen, also Angehörige, die sagen, wir wollen mehr Aufklärung. Wir finden gut, was der Untersuchungsausschuss macht, wir brauchen mehr davon, wir wollen, dass das alles nach oben kommt, wir wollen eine restlose Aufklärung. Nun sitzt da Eva Högel und sagt, nee, für die Opfer, für die Angehörigen muss auch irgendwann mal gut sein. Was sie meint ist natürlich, für die Deutschen muss auch irgendwann mal gut sein. Für uns muss auch irgendwann mal gut sein. Hier muss mal Ruhe rein. Wir haben keine Lust mehr, noch mehr rauszuholen. Außerdem haben wir doch jetzt schon den Auftrag erfüllt. Wir sind dem Ganzen nachgegangen. Und in der Folge wissen wir jetzt, es gab keine direkte Unterstützung. Und genau, es gibt irgendwie ein paar Rassisten im Apparat, aber von sowas wie strukturell wollen wir nicht reden. Das hat der Wieland, der Grünen-Vertreter, ja sogar in einem Zeitungsinterview gesagt, sowas wie strukturellen Rassismus, das findet er vollkommen übertrieben, geschenkt. Also dann, da endet es dann ziemlich krass. Und dann haben wir nämlich genau diese Situation wieder, dass wir so eine Aufklärung haben, dass wir die weiße Weste haben, da wurde sich doch drum gekümmert. Und damit soll es jetzt auch mal gut sein. Das steht zu befürchten und dem steht vor allem, sich ganz, ganz intensiv entgegenzustellen. Weil aufgeklärt ist eigentlich noch nichts meines Erachtens und ich beobachte den Untersuchungsausschuss recht eng. Kannst du ja gleich mal sagen, wie deine Einschätzung nochmal dazu ist. Aber ich habe den Eindruck, es sind viel mehr Fragen aufgekommen als Antworten, weil dieser ganze Prozess ja auch so riesig ist und dieses ganze Umfeld so riesig ist. Und weil die entscheidenden Fragen, nämlich die von Gesellschaft, die von Nazi-Szene, die von noch weiterer Unterstützung, die werden ja bisher kaum gestellt.
Absolut. Also es ist eher so der Eindruck, dass der Bundestagsuntersuchungsausschuss jetzt einfach sehr viel schon geöffnet hat und ja auch viele Infos schon rangebracht hat. Aber das müsste eigentlich auch weitergehen. Und eigentlich habe ich den Eindruck, wissen die es auch selber. Also im Internet kann man immer sehen, welche Beweise und Akten die angefordert haben. Und da kann man eben sehen, dass sie auch zu dem Brieffreund, möchte ich es nennen, von Beate Zschäpe, den Robin S., haben sie sich aus Nordrhein-Westfalen, wollen sie sich alle Akten kommen lassen. Also noch kurz vor Schluss wird immer noch mal neuer Beweis und so angefragt. Eigentlich kann da gar nicht Schluss sein, weil es erst sozusagen angefangen wurde. Und da drängt sich eben der Eindruck auf, und gerade wenn man in Anbetracht dieser Rede von das Ansehen im Ausland wiederherstellen, natürlich wird das Ansehen im Ausland jetzt wiederhergestellt sein. Auch dort hat das Medieninteresse vielleicht abgenommen. Also in der Türkei wird immer noch berichtet. Ich weiß das nicht so genau, aber man kann jetzt natürlich schon einiges vorweisen. Der Prozess hat angefangen. Es gibt Untersuchungsausschüsse. Es wurde sich wirklich bemüht. Das alles kann man jetzt vorweisen und im Grunde für so einen Anspruch jetzt einen Schlussstrich ziehen zu wollen, um es mal so zu sagen, reicht das auch schon. Also das ist einfach, wenn man mal so ganz hart sagt, ja natürlich auch was, worin Deutschland sehr gut ist. Also sozusagen, wenn was falsch gelaufen ist, um es mal sehr locker auszudrücken, dann weiß man, wie man vorgeht. Also man klärt auf, beschäftigt sich ganz viel damit, aber eben auch nur vorgeblich. Also nie bis zu dem Punkt, wo es wirklich aufgeklärt ist oder reicht, sondern wirklich, um dann Aktivität vorzutäuschen, um dann eben aufzuzeigen, wir haben wirklich was gemacht, und ich will jetzt auch nicht sozusagen die Arbeit des Untersuchungsausschusses kleinreden, ja, die haben da viel gemacht, aber wenn man wirklich daran interessiert ist, aufzuklären, muss ja wieder eingesetzt werden, dann müssen die weiteren Beweise ran, gerade weil ja im Wochentakt neue Erkenntnisse geliefert werden, weil ja im Wochentakt Dinge auftauchen. Jetzt ist gerade heute Morgen Hamburg nochmal sozusagen in Fokus des Interesses getreten, weil es da möglicherweise Verbindung von NSU gab. Das hatten wir schon geahnt, aber es gab noch nicht so die richtigen Hinweise. Und jetzt taucht das auf, solche Sachen, da wird es keine Akteneinsicht geben von staatlicherseits, weil der Bundestagsuntersuchungsausschuss die Akten nicht anfordern kann. Das könnte nur Hamburg, also weil es den nicht mehr gibt, und alle anderen Bundesländer können das nicht.
Und in Hamburg gibt es keinen Untersuchungsausschuss. Und das ist ja auch das, warum wir uns gerade so stark für dieses das muss weitergehen machen. Denn ohne Untersuchungsausschuss und ohne Einblick in die Akten rutscht halt auch nichts durch Presse oder weitere Berichte mehr an uns, an die interessierten Menschen überhaupt. Das heißt, wenn diese Ausschüsse wegfallen, gibt es keine neuen Informationen aus den Staatsapparaten. Und da haben wir noch viel zu viele Fragen für, um uns das einfach nehmen zu lassen.
In der Tat, gerade Hamburg werden wir uns natürlich an dieser Stelle auch nochmal ausführlich zuwenden. Jetzt könnten wir nichts anderes machen, als die Berichte aus dem Internet vorlesen. Deswegen wenden wir uns gerade den Ereignissen der letzten Woche zu, was ja auch durchaus ausreicht. Aber da bleibt einfach zu hoffen, dass da nach der Wahl es nochmal ein Umdenken gibt, weil ja einfach auch immer viele Informationen, über die wir hier auch berichtet haben, da so durchgesickert sind. Und der Prozess allein und die anderen Untersuchungsausschüsse alleine werden diese Informationen nicht in dem Maße an den Tag fördern können, einfach weil so ein Prozess ja eher guckt, dass man den Leuten, die da angeklagt sind, sozusagen nachweisen kann, dass sie das wirklich gemacht haben, und da wird nicht ins Umfeld geguckt und so weiter und so fort. Und das kann halt der Bundestagsuntersuchungsausschuss machen, das können natürlich auch Medien machen und so weiter und so fort. Also ich meine, es ist jetzt ein und ein Dreivierteljahr her, dass sich der NSU selber enttarnt hat. Es gibt doch noch erschreckend viele Fragen, die auch von anderen Stellen nicht geklärt werden. Also das BKA untersucht noch, ich glaube, 700 Fälle, um zu gucken, ob sie vielleicht was mit dem NSU zu tun haben oder ob sie vielleicht rechtsextremen Hintergrund haben. Und manche Sachen gehen doch da sehr langsam voran, gerade wenn man jetzt hier in Hamburg guckt, wo dann kurz nach Auffliegen des NSU gesagt wurde, ja, nee, wir wissen nichts von irgendwelchen Verbindungen, aber wir gucken mal. Und seitdem kam vom Hamburger Verfassungsschutz nichts. Also man erhofft sich natürlich auch nichts von denen, aber so richtig hinterher sind die Behörden von alleine jetzt nicht. Und da ist einfach noch unheimlich viel nachzuholen und rauszufinden. Das muss man auch an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt noch sagen. Und das wird auch noch lange so sein. Und ist weiterhin einfach schwierig, alle Puzzleteile zu einem Bild, was keine Verschwörungstheorie ist, zusammenzulegen. Weil wenn man eine gute Verschwörungstheorie hätte, dann wäre man auch schon fertig mit der Erklärung. Aber auf das Niveau wollten wir uns ja hier nie so richtig einlassen.
Alles klar, dann vielen Dank von uns fürs Zuhören, falls ihr es nochmal hören wollt, weil wir so schnell geredet haben. Ihr findet das Ganze auf der Seite fsk-hh.org als Podcast oder auf der Seite von Freie Radios, freie-radios.net zum Download.
In der Tat, ansonsten auch von mir ein Dankeschön fürs Zuhören, und wir hören uns nächste Woche wieder samstags 19 Uhr, immer ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, und nächste Woche werden wir sicherlich einen tieferen Blick nach Hamburg werfen und da gucken, was da bis dahin rausgekommen ist. Da wird nämlich gerade der Stein erst ins Rollen gebracht, und es ist auch sehr an der Zeit, das zu tun, und da werden wir natürlich auch hinterher sein.